Wir haben, wie schon angekündigt, heute das Thema Heilung. Und ich hatte es schon mal gesagt, ich habe noch nie über das Thema Heilung gepredigt. Kommt auch so in unseren Krishona-Kreisen nicht übermäßig vor. Und von daher ist es eine ganz gute Gelegenheit, sich heute mal etwas intensiver mit diesem Thema zu beschäftigen. Weil wir das ja auch so in unserem Jahresthema mit einbezogen haben, Thema Heilung, ist es einfach gut, dass wir da auch drüber nachdenken. Und vielleicht nicht nur nachdenken, sondern hier oder da vielleicht auch Heilung erleben. Das wünsche ich mir. Es ist nicht einfach ein Thema. Und doch ist es ein Thema, was, glaube ich, recht sensibel ist. Und zwar, wenn ich gesund bin, dann betrifft mich das vielleicht nicht so sehr, aber wenn ich eine Krankheit habe, dann kann es sein, dass ich anfange und überlege, wie ist denn das? Sollte ich vielleicht auch mal für mich beten lassen? Aber was ist, wenn nichts passiert? Wie gehe ich dann damit um? Die Definition für Gesundheit von der WHO, die heißt, Gesundheit ist das völlige geistige, körperliche und seelische Wohlbefinden eines Menschen. Also vollkommenes körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden. Das ist Gesundheit. Und Krankheit ist alles, was davon abweicht. Also, wenn du morgen aufstehst und bist schlecht gelaunt, weil die Woche wieder beginnt und der Alltag und so dein seelisches Befinden vielleicht eher im unteren Bereich ist als im oberen, dann ist es keine Krankheit, sondern dann ist es vielleicht eher ein Gemütszustand. Es geht um wirkliche Defizite, die der Körper oder die Psyche aufweist. Das bezeichnet man dann als Krankheit, wenn eben das komplette Wohlbefinden nicht vorhanden ist. Und ich gebe zu, das Thema Heilung ist auch ein bisschen umstrittenes Thema. Da gehen verschiedene Meinungen auch auseinander. Und es gibt auch einige Fragen in dem Zusammenhang, die da im Raum stehen. Es gibt Fragen, die können wir nicht so einfach beantworten. Und eine von diesen Fragen, die habe ich hier vorne mit dran geschrieben, ist die Frage, wie ist denn das eigentlich? Heilt Gott immer? Dahinter steckt so ein bisschen der Gedanke, will Gott eigentlich immer heilen? Oder nicht immer? Heilt Gott immer? Und da gibt es so zwei Positionen. Ich versuche es mal ein bisschen zu erklären. Deswegen habe ich heute mal einen Flipchart hier vorne. So, jetzt hoffe ich mal, dass das nicht im Weg steht. Seht ihr immer noch hier hinten die Wand? Aber ihr seht das Flipchart nicht so, oder? Okay. Gut. Ja, noch nicht. Position noch nicht. Aaron, kannst du mal zurückmachen, da? Also, die erste Position ist, Gott heilt immer. Wir bleiben mal dabei. Gott heilt immer. Und dafür gibt es also verschiedene Verse in der Bibel, die das irgendwie bestätigen. Nämlich, und jetzt kommt hier der erste Vers. Ups, nur der erste. Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er, das ist ein Hinweis ja auf den Messias, auf Jesus. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen am Kreuz und trug sie sozusagen weg. Dann Psalm 103. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Gebrechen oder Krankheiten. Da steht alle. Oder Matthäus 9, 35. Da wird berichtet, dass Jesus umhergezogen ist in den Städten und Dörfern, lehrte in den Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und Petrus, habe ich nicht hier? Ja, Petrus. 1. Petrus 2, 24, da schreibt der Petrus in seinem Brief, an seinem eigenen Körper, und damit ist Jesus gemeint, hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Es gibt jetzt garantiert noch eine Reihe mehr Verse, es ist nur eine kleine Auswahl. Das bestätigt so ein bisschen die Grundannahme, Gott heilt immer. Und es gibt die zweite Grundannahme oder Position. So. Nämlich Gott heilt nicht immer. Und auch dafür gibt es Bibelverse. Zum Beispiel Markus. Markus 1, 34. Da wird berichtet, dass Jesus viele heilte, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Da heißt es, viele hat er geheilt, aber nicht alle. Oder Jesus kommt an den Teich Bethesda, da lagen viele Kranke. Und dann geht er auf einen Menschen zu, ich lese das noch vor. Viele Kranke lagen in diesen Hallen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Einer von den Menschen, die dort lag, war schon 38 Jahre krank. Und Jesus geht auf diesen einen zu und heilt den. Und was ist mit den anderen gewesen? Wir wissen es nicht. Aber Jesus hat offensichtlich nicht die ganze Halle geheilt, sondern nur einen. Der Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, jetzt sind wir zu weit hier. Schreibt im 2. Korintherbrief, ich verzichte darauf, er meint damit Krankenheilung, weil diese Offenbarungen, und der Paulus, der hat irgendwie mal einen Blick in den Himmel tun dürfen und hat gigantische Dinge gesehen, also eine großartige Vision. Und er bezieht sich jetzt darauf und sagt, ich verzichte darauf, weil diese Offenbarung, die er da gesehen hat, etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Ein Engel des Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt werde. Also der Paulus, der kannte sich aus mit Krankenheilungen. Das hat zu seinem Daily Business gehört. Der hat sogar mal jemanden von den Toten auferweckt. Da ist so ein junger Mann aus dem Fenster rausgefallen. Und da hat es dafür gebetet und der ist wieder auferstanden. Paulus wusste, wovon er redet. Und er sagt von sich selber, Gott hat mir gesagt, die Krankheit soll bleiben, damit ich mich nicht überhebe. Okay. Und dann habe ich noch einen Vers aus dem Jakobus. Und zwar das Krankengebet von den Ältesten. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Das Gebet wird den Kranken helfen und wird ihn aufrichten. Aber es geht doch um Heilung, oder? Also da steht nicht eindeutig, dass er auch wirklich geheilt wird. Da steht das Wort Sozo im Griechischen. Das kann Heilung bedeuten. Das kann aber auch Rettung bedeuten. Und es kann aber auch Aufrichten bedeuten. Also wieder aktivieren, wieder ermutigen. Es kann Verschiedenes bedeuten. Also das heißt nicht, dass deswegen gleich Heilung passiert. So, und jetzt merken wir, das sind so zwei Positionen, da entsteht irgendwie hier so eine Spannung. Ich schreibe mal hin. Spannung. So, machen wir auch einen Blitz. Dann da einen Blitz. So. Und ehrlich gesagt kann ich diese Spannung auch heute Morgen hier nicht auflösen. Es sind wirklich zwei Positionen und beide kann man mit Bibelstellen eben biblisch begründen. Man müsste jetzt eigentlich mal eine systematische Exegese machen und mal alle Bibelverse raussuchen und zusammenstellen, die was mit dem Thema Heilung zu tun haben und dann genau hinsehen, was wird da im Einzelnen ausgesagt und dann wird vielleicht manches noch ein bisschen deutlicher, aber diese beiden Grundpositionen, denke ich, würden sich nicht im Großen und Ganzen verändern. Es ist nicht das einzige Thema in der Bibel, wo es unterschiedliche Positionen gibt. Das finden wir öfters mal. Zum Beispiel Thema Wiederkunft von Jesus. Wann ist sie? Vor der großen Trübsal oder nach der großen Trübsal? Die einen sagen, ist doch völlig klar, noch bevor alles losgeht, steht in der Offenbarung. Die anderen sagen, na, so einfach geht das nicht. Muss man Daniel noch mit dazu nehmen und da, was weiß ich. Auf jeden Fall, plötzlich merkt man, gibt es unterschiedliche Meinungen. Beides kann man biblisch begründen. Oder Frauenfrage, darf die Frau predigen? Die einen sagen, ist doch eindeutig, Paulus hat gesagt, Frau schweige in der Gemeinde. Und die anderen sagen, Moment, also so einfach geht es nicht, man muss ja noch andere Bibelstellen dazu nehmen und sehen, wie er das wirklich meint. Und plötzlich merkt man ja, okay, Paulus ist gar nicht so frauenfeindlich, wie sich das da anhört. Und man muss sich manchmal einfach da positionieren. Es gibt in einzelnen Themen in der Bibel gibt es nicht die eindeutige Antwort. Ich bin froh, dass in den, sagen wir mal, in den heilsentscheidenden Dingen ist die Bibel sehr eindeutig. Da bin ich froh, dass es da nicht noch unterschiedliche Positionen gibt. Aber in den, sagen wir mal, vielleicht eher nebensächlicheren Themen, da kann es schon sein, dass man die Dinge so oder so sehen kann. Und dann muss man sich einfach entscheiden, muss sich irgendwo da positionieren. Ich weiß, das fällt uns als Christen manchmal ein bisschen schwer, habe ich den Eindruck. Weil wir hätten gerne doch eine Meinung und wir wären uns gerne einig und so. Vor allem, ich glaube auch, wenn einem so ein Schweizer Herz in der Brust schlägt, dann noch mehr. Gell? Man muss doch demokratisch einen Konsens finden und so. Und dann geht es uns allen besser und wir können doch nicht da unterschiedliche Positionen stehen lassen. Aber leider ist die Bibel nicht so demokratisch, wie wir es manchmal gerne hätten. Also im Thema Heilung merken wir auch, da gibt es nicht so die ganz gute Einigung. Und wir müssen mal die beiden Positionen da ein bisschen stehen lassen. Ich sag mal noch was zu beiden Grundannahmen. Bei der ersten Grundannahme, Gott heilt immer, ist so der Gedanke, Gott hat eigentlich alles, was schlecht ist, also Sünde, Krankheit, Leiden, auf Jesus gelegt und Jesus hat es am Kreuz weggetragen. Und Gott hat eigentlich alles gemacht, dass es uns rundum gut gehen kann. Und jetzt steht eigentlich, und Gott will auch, dass es uns gut geht. Und jetzt steht sozusagen Gottes Heilungswillen und Gottes Heilungskraft, weil Gott kann ja alles, zur Verfügung. Wir müssen es einfach nur nehmen. Ich als Mensch muss es einfach nur nehmen. Es steht zur Verfügung, ich muss anzapfen. Und jetzt erleben wir in der Praxis, dass hier und da jemand doch nicht geheilt wird. Wird für ihn gebetet und es passiert nichts. Und dann ist die Logik, also an Gott kann es nicht liegen, weil er stellt ja alles zur Verfügung. Sein Wille ist da, seine Kraft ist da. Also muss es am Menschen liegen. Dass jemand nicht richtig glaubt oder dass jemand vielleicht nicht richtig betet oder dass jemand vielleicht irgendwie Sünde im Leben hat und die Heilung dadurch behindert wird. Und an der Stelle wird das Ganze ein bisschen schwierig, weil da ist nämlich in der Vergangenheit manches Negative passiert. Da sind Verletzungen passiert, da sind Enttäuschungen passiert, da ist sogar passiert, dass Leute vom Glauben abgefallen sind, weil sie gesagt haben, und ich habe doch geglaubt und ich habe richtig gebetet. Aber ja, was ist denn da mit diesem Gott? Und was ist mit diesen Christen, dass die mir jetzt einreden, ich glaube nicht richtig und so. Okay, und wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Die zweite Position, wenn ich davon ausgehe, Gott heilt nicht immer, da besteht die Gefahr, dass ich vielleicht von vornherein schon ein bisschen zu wenig erwartungsvoll an die ganze Sache rangehe. Dass ich zwar bete, aber ich habe im Hinterkopf, könnte sein, dass ja nichts passiert. Könnte sein, dass Gott nicht heilt. Und dann gebe ich vielleicht zuvor schnell auf. Aber manchmal brauchst du es vielleicht einfach wirklich dran zu bleiben oder zu Großes von Gott zu erwarten. Und nicht so schnell klein beizugeben. Wenn wir von Heilung heute reden, das sage ich noch nebenbei dazu, dann umfasst es eigentlich nicht nur den Körper, sondern es umfasst auch die Psyche, umfasst auch seelische Verletzungen, also alles, was so nicht gut sein kann bei uns als Person, das gehört zur Heilung. Wenn man über das Thema Heilung redet, dann denkt man schnell also an körperliche Heilung, so Gebet und Aufstehen und so. Aber es ist ja viel mehr. Okay. Jetzt, egal welche Position man vertritt, in der Praxis erlebt man wirklich, es wird nicht jeder geheilt, für den gebetet wird. Und dann ist so ein bisschen die Frage, ja, warum eigentlich nicht? Warum heilt Gott nicht jeden? Oder warum passiert nicht immer Heilung? Und ich kann ehrlich gesagt die Frage auch nicht ganz gut beantworten heute Morgen hier. Aber ich habe mal so vier Arten zusammengestellt, wie Gott heilt. Und vielleicht hilft das ein klein bisschen weiter. Und zwar, die erste Art ist mal die sogenannte Spontanheilung. Also, Gott heilt sofort. Ich bete für jemanden, er hat ein Problem, hat eine Krankheit, ich bete und zack, steht auf, Krankheit weg. Und das passiert. Und ich würde sagen, das ist irgendwie die spektakulärste Art von Krankenheilung. Und die haben wir vielleicht auch am allermeisten im Kopf. Das ist wohl die verbreitetste Form oder Vorstellung von Heilung. Aber es gibt auch noch andere Arten, nämlich Heilung kann auch ein Prozess sein. Da wird für jemanden gebetet, aber es passiert erstmal gar nichts. Und erst so im Laufe der nächsten Stunden oder Tage vielleicht, plötzlich merkt derjenige, irgendwann ist die Krankheit weg. Das hat übrigens der Marlon Heinz auch erzählt, als er das Seminar hier gemacht hat. Mindestens ein oder zwei Beispiele, dass sie für jemanden gebetet haben. Erstmal war nichts passiert und dann im Nachhinein haben sie erfahren, dann ist die Krankheit doch weggegangen. Das ist deswegen kein kleineres Wunder. Es ist einfach nur eine andere Art von Heilung. Übrigens hat Jesus ja auch, als er unterwegs war, nicht immer gleich geheilt. Manchmal hat er ein Wort gesprochen und jemand ist gesund geworden. Und dann hat er mal einem Blinden die Hände auf die Augen gelegt und dann hat er ihn gefragt, siehst du was? Da hat er erst mal nur Menschen wie Bäume gesehen oder so, irgendwie ganz komisch. Und dann hat Jesus nochmal die Hände aufgelegt und dann war er ganz gesund. Da ist auch Heilung ein Prozess gewesen. Okay, gibt eine dritte Art. Es kann passieren, dass für jemanden gebetet wird und es passiert wirklich erstmal nichts. Sondern, und es könnten sogar Jahre vergehen und erst zu einem späteren Zeitpunkt plötzlich ist die Krankheit weg. Problem ist nur, dass man dann vielleicht gar nicht mehr so daran denkt, dass man ja mal für sich hat beten lassen. Und denkt man, das sind die neuen Medikamente, die jetzt geholfen haben. Oder gut, dass der Arzt eine andere Idee hatte und mir jetzt geholfen hat. Ja, vielleicht waren es gar nicht die Medikamente oder der Arzt, sondern vielleicht war es genau das Krankengebet damals, was dann halt erst später eingetroffen ist. Ich habe vor kurzem ein spannendes Beispiel gehört von einem Missionar in Sri Lanka. Der hat dort ein Waisenhaus. Und ein Junge, der hat irgendeine Verletzung am Bein gehabt. Das war so eine richtige eiderige Wunde. Und weil die nicht viel Geld haben in diesem Waisenhaus, betet der Missionar oft dafür, wenn die Kinder krank sind. Und er erlebt auch wirklich fast jedes Mal, dass sie geheilt werden. Und dann hat er auch für den Jungen gebetet. Und es ist nichts passiert, nichts. Okay, und dann war der Missionar war irgendwie weg, war außerhalb und in der Zeit kamen da Rebellen in das Dorf und auch in das Kinderheim und haben dort Kinder mitgenommen. Und zwar ist es da irgendwie Bürgerkrieg gewesen und dann haben sie Kinder gebraucht als Kindersoldaten. Und da haben sie den Jungen auch mitnehmen wollen und dann fragt der eine Soldat, was hast du eigentlich mit deinem Bein? Der hat ein bisschen so gehinkt und so. Was hast du mit deinem Bein? Also, ja, ich habe da so Schmerzen und Wunde. Ja, hat er gesagt, dich können wir nicht gebrauchen, komm, geh zurück. So. Dann ist er wieder zurückgegangen ins Kinderheim und dann kam der Missionar zurück und dann hat er nochmal für ihn gebetet und sofort ist die Wunde geheilt. Das ist zum Beispiel dafür, dass Gott manchmal nicht gleich heilt, aber erst später. Und in dem Fall kann man sogar noch den Grund erkennen. Finde ich cool. Und die vierte Art ist, Gott heilt auch manchmal nicht. Sondern erst wenn der Mensch gestorben ist und dann im Himmel ist, dann sind alle Krankheiten weg und alles Leiden ist weg. Aber erst dann. Das ist ehrlich gesagt nicht die Art, die wir uns vorstellen als Krankenheilung. Aber die muss man auch nennen. Bei all dem ist eigentlich immer so ein bisschen der Wunsch dahinter, wir wollen Gott verstehen. Ich will wissen, warum ist denn das so? Warum handelt Gott so und nicht so? Warum handelt er hier so und da so? Und irgendwie geht es uns besser, wenn wir das verstehen. Ich erkläre mal, warum das so ist. Und zwar versuche ich das mal mit einem Bild zu erklären. Also, wir haben Wir haben hier unser Leben, das ist wie so eine, ja, ich würde sagen, wie so eine Box, so. Da spielt sich unser Leben ab. Da ist die Arbeit, ich mache mal ein A, und dann ist da die Familie, und dann ist da das Hobby, okay, und so weiter. Und da ist in unserem Leben, ist da Gott auch. So, da, Gott. Und wir beten, wir lesen Bibel, gehen in den Gottesdienst, wir haben Beziehung mit Gott. Aber wir nehmen Gott manchmal nur wahr in unserer Box, in unserem Leben und mit unseren Vorstellungen. Aber Gott ist noch viel mehr da draußen. Da ist Gott auch. Er ist in seinem Leben, aber er ist noch viel mehr da draußen. Und wenn ich davon ausgehe, so wie ich ihn in meinem Leben, in meiner kleinen Box wahrnehme, das ist alles, so ist Gott, versuche ich ihn auch so klein zu machen und so greifbar zu machen. Und Gott sagt vielleicht, hey, sieh doch mal weiter, sieh doch mal, ich bin um dich herum, ich bin über dir, ich bin unter dir, ich habe dein Leben in der Hand, da bin ich doch auch. Und das ist doch viel gigantischer mehr als das, was du vielleicht so in deinem kleinen Denken und Leben wahrnimmst. Und ehrlich gesagt, ist manchmal unser Wunsch, also ich kenne das auch bei mir, Gott irgendwie so ein bisschen in den Griff zu bekommen oder so handhabbar zu machen. Weil wenn ich nämlich weiß, wie ich beten soll, damit dann was passiert, dann habe ich Gott irgendwie so greifbar gemacht oder verfügbar. Ich muss nur rausfinden, wie ich es richtig mache, dann passiert was. Das ist auch so die Suche nach einer Methode, könnte man es auch nennen. Und deswegen wollen wir irgendwie verstehen, warum heilt denn Gott und warum heilt er nicht? Was muss ich denn machen, damit das passiert, was ich gerne will? Das ist so diese Lichtschalter-Methode. Lichtschalter, gell? Da liegt der Strom an und dann muss ich einfach nur den Schalter drücken und dann geht's Licht an. So. Und der Wunsch ist, ich muss nur die richtige Methode finden, das richtige Gebet sprechen, die richtige Art finden und dann passiert das, was ich gerne will von Gott. Aber genau diese Lichtschalter-Methode funktioniert eben bei Gott nicht. Wenn ich mir nämlich Gott, also wenn ich mir nämlich mein Bibelverständnis und Gott so zurechtbastel, dass ich ihn verstehe, dann ist er nicht mehr Gott. Ich kann Gott einfach nicht verstehen. Kann ich nicht. Weil er so viel größer und allmächtiger ist, als ich es mir überhaupt ahnen kann. Und manche Theologen haben Gott einfach klein gemacht, haben ihn irgendwie greifbar gemacht, gezähmt. Es gibt ja das Buch von Johannes Hartl, gell, der ungezähmte Gott. Der ist jetzt auch so ein bisschen das Thema. Gott ist ganz anders. Er lässt sich nicht in die Hand nehmen und verfügbar machen. Das wird deutlich, vor allem auch in dem Vers Jesaja 55. Da heißt es, denn meine Gedanken, und das sagt übrigens nicht der Jesaja, das sagt Gott durch den Jesaja durch, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Und ich finde, das hat was mit Demut zu tun, zu akzeptieren, dass ich letztendlich Gott nicht verstehen kann, auch wenn ich es gerne wollte. Auch wenn ich gerne wissen will, warum passiert dort Heilung und dort nicht? Warum ist für den einen genauso gebetet worden wie für mich und ich habe es nicht erlebt und der andere schon? Es hat was mit Demut zu tun, zu sagen, Gott, aber ich vertraue dir deswegen trotzdem, dass du es richtig machst. Ich glaube, dass du es gut meinst, auch wenn du anders handelst als dort oder dort. Es geht darum, Gott groß sein zu lassen. Groß. Man kann sich ja so sehr mit sich selber und mit seinen Problemen beschäftigen, in seiner kleinen Box und Gott eben auch da mit reinnehmen, dass man gar nicht so richtig wahrnimmt, wie Gott wirklich ist. Die Realität draußen, Gottes Größe, gar nicht richtig wahrnimmt. Und dieser Vers hier, der ist nicht eine billige Entschuldigung, so um zu erklären, wenn nichts passiert, Gottes Gedanken sind halt größer als unsere Gedanken. So. Nein, das ist eben nichts, nicht in irgendeine Entschuldigung, sondern es geht darum, Gott groß zu machen und zu sagen, ja, Herr, ich will Großes erleben. Wenn ich nämlich für Heilung bete, für andere Menschen oder vielleicht auch für mich selber, aber ich weiß auch, dass du ein guter Gott bist und dass du es gut meinst, egal wie du es machst, auch wenn es anders kommt. Aber ich vertraue dir. Es geht nämlich bei Gott nicht um eine Methode, sondern es geht um eine Beziehung. Methode ist, ich mache was und es passiert. Aber eine Beziehung ist, ich sage dem anderen, zum Beispiel meiner Frau, was so meine Gedanken sind, was meine Wünsche sind, was meine Bedürfnisse sind, meine Freuden. Ich lasse den anderen Anteil nehmen. Und dann lasse ich offen, wie die Person darauf reagiert. Und bei Gott ist es genauso. Ich gebe ihm Anteil an dem, wie es mir geht, an meinen Gedanken, an meinen Gefühlen, an meinen Erwartungen. Ich gebe ihm Anteil. Aber ich lasse offen, wie er darauf reagiert. Methode ist, ich bete und erwarte, dass er das macht, was ich gerne hätte. Wir bekommen so viel von Gott geschenkt. So viele Geschenke fließen von ihm in unser Leben. Manchmal nehmen wir es nicht wahr, manchmal sind es große Sachen, manchmal kleine Sachen. So. Wenn ich ein Geschenk bekomme, dann kann ich das einfach nur annehmen. Ich kann da nicht meine Wünsche äußern. Ich kann das auch nicht reklamieren, wenn mir irgendein Geschenk nicht passt. Sondern ich muss es halt einfach nehmen. Und zwar dankbar nehmen. Und wenn ich irgendein Geschenk nicht bekomme, kann ich nicht hingehen und kann sagen, ah, übrigens, das hätte ich auch noch gerne. Ah, übrigens, ich hätte auch noch gerne Heilung, Gott. Nee, kann ich nicht. Dann kann ich sagen, danke, dass es mir so gut geht, dass ich Geld habe, dass ich was weiß ich habe. Danke. Und das hat nämlich auch wieder was mit Hingabe zu tun. Hingabe heißt ja loslassen. Ja? Und das heißt auch, meine Vorstellungen und mein Boxendenken loslassen, meine Erwartungen loslassen und sagen, Gott, ich vertraue dir, du machst es gut. Und damit, dass ich Gott vertraue, rechne ich auch damit, dass er genau das Richtige weiß und macht. Auch wenn ich nicht immer alles verstehe. Ich habe jetzt einiges zum Thema Heilung gesagt und da kann man noch viel mehr sagen. Das ist völlig klar, das ist ein großes Thema und wir werden auch in 2 Wochen werden wir noch mal einen zweiten Teil machen. Geht noch weiter mit dem Thema. Aber unabhängig von all dem, was ich jetzt gesagt habe, ist es mein Anliegen, dass wir wirklich für Heilung beten, da wo jemand Heilung braucht und dass wir sie erwarten. dass wir nicht sagen, ja, okay, ja, wir haben heute gehört, Gott halt nicht immer, ja, jetzt halt mal den Ball mal ein bisschen flach und so. Nein, wir dürfen Großes von Gott erwarten und wir sollten das auch. Und ich möchte das sehr dazu ermutigen. Genau deswegen haben wir ja auch das Thema im Jahresthema mit drin. Von Gott Großes erwarten. Und da dürfen wir auch um Heilung beten und damit rechnen, dass er was tut. Auch, dass das selbstverständlicher unter uns wird. Nicht, dass es was Exotisches ist, so, ah, da haben wir schon mal was gehört, dass Gott auch heilt. Nein, dass es einfach normal ist, dass wir für Heilung beten, dass wir, wenn ich ein Problem habe, dass ich die Ältesten rufe und sage, hey, könnt ihr mal vorbeikommen und lasst uns doch beten und ja, sind gespannt, was Gott tut. Das wünsche ich mir, dass wir da, ja, da irgendwie auf die Weise auch Gott näher kommen. Spreche noch ein Gebet. Ja, lieber Herr, ich danke dir einfach, dass du so großartig bist, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du so viel größer bist, als unser Denken ist und unsere Vorstellungen. Ja, du weißt, dass wir dich manchmal klein machen, dass wir dich manchmal anpassen an unsere Gedanken. Und ich bitte dich, dass du uns den Blick weitest. Blick weitest für deine Möglichkeiten, aber auch für deine Gedanken. Und wir können dich einfach oft nicht verstehen, aber wir wollen dir vertrauen, dass du es genau gut und richtig meinst und machst. Wie auch immer du es machst, aber du machst es gut. Wir haben das schon oft erlebt und wir vertrauen da auch weiterhin auf dich. Amen.